Stress, weil nicht nur, dass ich eine Maschine schief hingestellt habe, das hat mich schon ein bisschen abgefuckt heute. Ich durfte auch noch von der tschechischen Grenze hier hochfahren, so 680 Kilometer ungefähr. Dementsprechend verzeiht mir, wenn ich etwas hektisch rede. Ich hoffe, das wird ruhiger gleich. Ich war auf dem Freakstock als Beta tätig. Ihr wisst, diese Menschen, die dann irgendwie so ein blödes Blinkeherzchen haben und jeder hinrennen darf zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn das Ding blinkt und um Gebet beten, bitten dürfen und man das dann auch tut für die. Und mir ist eine Sache beim Freakstock aufgefallen. Auf dem Freakstock war so ein Hauptthema. Einmal gab es ein Hauptthema, werde, was du bist. Von vornherein reingegeben in die Bewegung. Aber während der Tage entwickelte sich ein zweites Thema rein, nämlich dieses Vaterherz, dass Gott sich als Vater offenbaren will. Und das zieht sich jetzt ja auch durch die Predigten der letzten Wochen, auch schon vor dem Freakstock. Also diese Vaterherzkiste, die zieht sich durch. Und ungefähr 80% der Gebete, die ich gebetet habe für Leute, hatten damit zu tun, dass Menschen hingekommen sind und haben gesagt, hey, ich sehne mich nach Gott, ich will mehr von ihm erleben, ich will ihn spüren, ich will ihn erleben halt, ich möchte eine innige Beziehung mit ihm und ich breche einfach nicht durch. Ich komme nicht ran. Ich schaffe es nicht, irgendwie diese Barrieren zu überwinden und wirklich direkt zu Gott zu kommen. Und die Leute sehnen sich nach einem Durchbruch und die Leute wollen Gott erleben. Und die Frage, die sich mir auch gestellt hat, wie? Und da habe ich jetzt länger drüber nachgedacht. Wie können wir es schaffen, Gott zu erleben? Was kann ich tun? Und da ist mir, als ich darüber, auf dem Freakstock hatte ich schon einige Gespräche mit dem Herrn darüber und zum Glück auch ein paar Prophetien für die, die ankamen und das konnte ich dann für mich auch zusammenflicken, habe ich jetzt darüber nachgedacht und mir ist eine Bibelstelle in den Sinn gekommen und da möchte ich heute mal mit euch drüber reden. Und zwar finden wir die im 1. Könige. Falls das jemand nochmal nachschlagen oder mitschlagen will. 1. Könige 19, Vers 20. Nee, 19, Vers 8 bis 13. Es geht da um Elias, großer Prophet, heftiger Typ. Und der hat richtig für den Herrn gerockt. Elias war der Typ, vielleicht erinnert euch an diese Geschichten, wo dann irgendwelche Baals-Propheten waren und dann hat das Volk gesagt, hey, die beten Baal an und du bist da alleine und alle anderen Propheten von Gott wurden schon niedergemacht von so einer Königin und die sagten, hey, die sagen auch, sie wären Propheten, was ist, welcher Gott ist jetzt der Richtige? Und Elias hat dann richtig krasse Nummern durchgezogen. Er hat gesagt, okay, schlachtet jetzt zwei Jungtiere. Und dann macht halt jeder so seinen Scheiterhaufen und wir machen halt kein Feuer an das Rauchopfer und dann beten die einen Propheten und dann bete ich und jeder zu seinem Gott halt und der Gott soll halt das Ding zum Brennen bringen. Ja, und er betet, also erstmal beten die Baalstypen und machen und tun und fangen an sich zu ritzen irgendwie bis nachmittags, bis dann irgendwie der ganze Tag rum ist und nichts passiert. Und Elias ist so cool und sagt noch, ja, und jetzt holt mal richtig viel Wasser und macht jetzt dieses Vieh nass, diesen Stier und das Holz, was da drunter ist, macht am besten noch einen Graben außenrum und die schütten da Wasser rein, bis alles total durchtränkt ist und der Graben noch voller Wasser. Und dann fängt Elias an zu beten und es fällt Feuer vom Himmel und dieses Tier verbrennt und alle sehen, boah, das ist der Richtige, der wahre Gott. Ja, und die nächste Szene war dann die, dass Elias gesagt hat, und das sind falsche Propheten und die wurden dann gleich fertig gemacht. Die wurden genau genommen zerstückelt. Naja, zerstückelt nicht, aber auf jeden Fall mit Schwert behandelt. Und diese Beersheba, das ist halt die Truller, die irgendwie jetzt gar nicht gut darauf klarkam, die kriegte das jetzt irgendwie gesagt und sagt, Elias, wenn der Tag rum ist, dann sollst du kalt gemacht sein. Und er kriegt natürlich tierisch Schiss, hat so einen Knecht noch dabei, den schickt er nach Hause und er verpisst sich in die Wüste. Und er hat halt schon sehr, sehr viel vom Herrn erlebt, richtig harte Nummern, das war nur eine davon. Und also richtig die derbsten, krassen Sachen, immer mit Feuer und Erdbeben und hast du nicht gesehen, also so ein richtiger Powermann. Und der hat die Schnauze voll, der hat so einen Hals irgendwie den ganzen Tag, das ganze Leben lang, reißt er sich für den Herrn den Arsch auf irgendwie und der Herr Zeichen und Wunder, hast du nicht gesehen, jetzt wollen sie ihn umbringen. Und er in die Wüste rein und betet da irgendwie unter einem merkwürdigen Wacholderstrauch, betet er, hey Gott, lass mich tot umfallen, nimm mein Leben, es ist jetzt gut, ich bin alt genug, ich habe genug für dich getan, hey, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, nimm echt mein Leben weg. Und Es erscheint ein Engel und er gibt ihm was zu essen und zu trinken und verschwindet wieder und so isst er und trinkt. Und dieses Spielchen passiert mehrmals und dann erscheint wieder dieser Engel, wieder mit Mampfen und was zu trinken und sagt, hey, du hast was zu tun, Elias, geh los. Und Elias steht auf und geht 40 Tage und Nächte durch die Wüste, mittendurch zum Berg Horeb oder Sinai. Das ist der Ort, der Berg, wo Gott auch Mose erschienen ist. Geht auf diesen Hügel rauf und tut sich in eine Höhle rein und wartet dort die komplette Nacht. Und da fange ich jetzt mal an zu lesen. Das war jetzt mir so ein bisschen Vorgeplänkel. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und als er dort in eine Höhle, und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, den Israel. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Und der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr war nicht in dem Winde. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, Elia, was willst du? Diese Geschichte geht noch weiter, sehr geil, hört sie euch an. Aber diese Sache mit dem 40 Tage gehen auf den Berg in der Höhle und dann Wind und Erdbeben und Feuer und dem leichten Sausen, das hat mich, die kenne ich schon länger und die hat mich echt bewegt und die fiel mir in diesem Zusammenhang ein. Es geht hier, ich möchte da rauspicken, so diese Wahrheiten zum Thema Gott suchen. Und deshalb habe ich die Predigt auch einfach mal genannt, den Vater erleben, aber wie? Wie schaffen wir es, zu Gott durchzubrechen? Wie erreichen wir ihn? Und vielleicht, das musste ich in den letzten Wochen, müssen wir einfach auch mal unsere Sicht überdenken, wie wir uns das vorstellen. Wenn ich Elia gewesen wäre, hätte ich es kotzen gekriegt. Die verfolgen mich, die wollen mich umnieten irgendwie, ich verpiss mich in die Wüste und der Gott, der vorher irgendwie Feuer hat fallen lassen und irgendwie, so total heftig, nichts. Gar nichts. Und ich hätte nicht irgendwie gesagt, ja, jetzt mach mein Leben zu Ende oder so. Ich hätte so eine Wut auf ihn gehabt. Ich hätte kotzen können, Hals auf Gott. Und vor allem dann betest du ja wahrscheinlich, er wird wahrscheinlich auch gebetet haben und es passiert nichts. Es passiert nichts. Manch einer hätte vielleicht, wäre nicht weiter mit dem Herrn gegangen, hätte sich gedacht, ja, vielleicht war das doch irgendwie alles nur Zufall, dass da vorher vom Himmel fiel und weiß ich nicht. Aber jetzt lässt er mich hängen, das kann nicht sein, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben. Meine Frage an dich, wie würdest du da reagieren, wenn die dich plötzlich verfolgen? Gott sonst immer volle Pulle dabei war und nichts. Elia weiß ganz genau, wo seine Kraft herkommt. Er wusste, woher seine Kraft herkam. Gott war sein Versorger. Gott war der, der sich zu ihm stellte. Gott war sein Chef. Gott war seine Kraftquelle. Und dementsprechend, als es ihm so scheiße ging, also erstmal hat er gar keinen Bock, aber dann taucht dieser Engel auf und sagt, hey, mach dich auf. Und er geht los. Wenn mir dann dieser Engel sagen würde, ja, geh einfach mal, dann würde ich vielleicht sagen, ja, wohin denn? Aber Elia weiß ganz genau, ich muss Gott begegnen. Er wird aktiv. Und das ist der erste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist in dieser Fragestellung. Werde aktiv. Mach dich auf, Gott zu finden. Was bedeutet das? Einfach loslaufen wie Elia. Vielleicht eine Wallfahrt machen, um irgendeinen merkwürdigen Steinklotz in der Wüste rumlaufen. Sich dabei noch halb tot trampeln lassen, wie es in irgendwelchen anderen Religionen passiert. Ich weiß es nicht. Oder in der Gemeinde rödeln wie Blöde, um irgendwie den Gott kennenzulernen, noch besser und zu erkennen. Machen, tun, hier und Klo putzen und gleichzeitig Theke und noch mischen. Und nebenbei, wenn man gerade mal Luft holt, kann man auch noch draußen am Kultshop was verkaufen. Und man flitzt dann so hin und her, Hauptsache viel für den Herrn tun. Bei Nichtchristen findet man das total oft. Nichtchristen sind sehr oft der Meinung, dass um Gott kennen oder um Gott zu erleben, dass sie etwas tun müssen. Kennt ihr das, wenn ihr so Gespräche mit Nichtchristen habt? So, ja, die versuchen dann irgendwie Yoga zu machen, irgendwelche Meditationen, irgendwelche Übungen, Selbstkasteiungen, was weiß ich was, nur um Gott zu kriegen, Gott kennenzulernen, Gott zu erfahren. Man muss halt rödeln. Ich habe auf der Arbeit, ein Beispiel, Kollegen. Diese Kollegen, denen erzähle ich halt so, wie das mit Gott ist. Und dass man, wenn man zum Vater will, einfach nur glauben muss, dass man Jesus in sein Leben reinlässt und den Rest macht Gott. Den Rest hat Jesus schon getan. Da ist nichts bei. Du musst nur dich öffnen, dein Herz aufmachen. Du musst nur sagen, hey Gott, ich lade dich in mein Leben ein. Lass mich sehen, dass es dich gibt. Und ausnahmslos alle, mit denen ich solche Gespräche geführt habe auf meiner Arbeit, sagen, das kann nicht alles sein. Ich muss doch noch zur Beichte. Ich muss doch noch Kirchensteuer zahlen. Ich muss doch noch die Bibel auswendig lernen. Ich muss doch dreimal pro Tag mindestens beten. Ich muss doch in irgendeine Kleingruppe gehen. Ich muss doch irgendwas tun können. Ich muss doch was machen. Und du kannst den Leuten nur sagen, nein, du musst nur glauben. Und das schnallen die Leute nicht. Das ist irre, oder nicht? Sei mir ehrlich. Ich glaube, in Deutschland, wenn errettet werden Geld kosten würde, würden viel mehr Leute bereit sein, sich erretten zu lassen. Weil, hey, dann kann ich was für tun und ich bekomme was. So denkt man in Deutschland. Und da denke ich mir doch, hey, wir Christen müssen es doch eigentlich öfter, besser wissen. So von wegen Gnade und wir müssen nichts tun, es ist schon getan. Wir müssen doch besser wissen, dass es nichts mit Tätigkeiten zu tun hat. Aber trotzdem verhalte ich mich und verhaltet wahrscheinlich ihr euch auch ganz anders. Ihr versucht zu rödeln, ihr versucht zu machen. Oftmals suchen wir Gottes Gegenwart durch irgendwelche religiösen Aktivitäten, durch irgendwelche Aktionen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, dass du irgendwie das Gefühl hast, ich muss ganz viel in der Bibel lesen, weil darin offenbart sich Gott. Ich muss und Krampf und morgens früh 4 Uhr, obwohl du erst um 8 Uhr auf Arbeit sein musst, die Augen so weit auf, blutrote Augen, schläfst schon ein, betest nur in Sprachen, weil du im Verstand noch gar nicht beten kannst. Auf einem Bein stehen, damit du wieder aufwachst, wenn du, hey, oder kennt ihr diese Leute, die irgendwie Lobpreis machen, bis der Arzt kommt? Stundenlang, ja, ich muss noch mehr Lobpreis machen, dass ich den Herrn kennenlerne. Noch mehr. 4 Stunden, 6 Stunden, danach kommt die 3-stündige Predigt. Kennt ihr das? Oder Gemeinde, Herr Friegst. Kennt ihr das? Gemeindearbeit? So diese Leute, die wirklich rödeln wie die Ärzte, wie die Kranken, bis die Ärzte kommen? Total oft, ich weiß nicht, wer findet sich da wieder? Total oft versuchen wir etwas zu tun, damit wir Gott noch mehr erleben können. Nicht, weil wir wissen, dass das gut für uns ist. Nicht, weil wir wissen, dass der Herr das einfach von uns will, sondern mit dem Hintergedanken, wenn ich noch mehr von diesen Dingen tue, richtig krampfhaft, dann kann ich noch mehr von Gott erfahren. Kennt ihr das? Also ich kenne das von mir. Und im 5. Mose steht, wer mich mit ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Und das hat mich noch mehr in so eine richtige Krampfhaltung reingebracht. Oh, von ganzem Herzen. Weißt du, was bei dir bedeutet, von ganzem Herzen? Und ich war am Rödeln, am Machen, am Tun. Und war das jetzt schon von ganzem Herzen? Der Herr hat mich jetzt nicht berührt. Ich habe ihn noch nicht gesehen, noch nicht mal von hinten. Und noch mehr tun und noch mehr beten und hast du nicht gesehen. Und wenn es dann nicht klappt, dann hat man irgendwie ein schlechtes Gewissen. Weil man muss ja noch mehr tun, damit man den Herrn kennenlernt. Und ich kenne diese Bibelstelle, glaube ich, schon 2,5, 3 Jahre, wo ich das erste Mal richtig drüber nachgedacht habe, aber scheinbar nicht richtig genug. Und mir ist aufgefallen, ich glaube bei mir und auch bei vielen von euch, dass wir das vollkommen falsch verstehen. Was bedeutet es, Gott von ganzem Herzen zu suchen? Es bedeutet nicht, dass wir rödeln müssen, dass wir aktiv suchen, so wie du vielleicht als Kind Ostereier gesucht hast, so hier und da und hast du nicht gesehen, so suchen wir jetzt Gott unter der Bibel, in der Bibel, darüber. Es bedeutet, dass wir versuchen sollen, den Willen Gottes kennenzulernen, dadurch, dass wir in seiner Schrift lesen. Es bedeutet, dass wir versuchen sollen, Jesus-mäßig zu werden. Dass wir unser Herz einfach versuchen aufzumachen für das Wirken Gottes. Dass wir beten. Dass wir vielleicht Dinge aufgeben, von denen wir wissen, dass sie uns wirklich stören, dass sie uns kaputt machen. Es bedeutet auch solche Sachen wie, dass wir uns Zeit nehmen. Zeit für Gott. Aber nicht, dass wir rödeln. In der Hoffnung, dass Gott uns berührt. Wenn ich mindestens 10-mal pro Woche 2 Stunden Lobpreis mache, dann berührt mich Gott bestimmt. Wo steht das? Versuch nicht, Gott aus eigener Kraft zu finden. Das klappt nicht. Du kannst dich nur aufmachen. Und das meint das mit dem von ganzem Herzen suchen. Aufmachen, weit machen. Alles versuchen aufzusaugen, irgendwie, was von ihm kommt. Das steht in der Bibel drin. Beim Beten einfach auch das Herz aufmachen, nicht einfach nur die Bitte, Bitte, Bitte Nummer runterrasseln. Jesus hat sich Zeit genommen für Gott. Der hat ja wirklich viel zu tun gehabt, also nicht ohne, ständig irgendwelche Leute um ihn rum. Ich weiß nicht, ob ihn beim Schlafen noch Leute berührt haben oder so, in der Hoffnung, gesund zu werden. Ich weiß es nicht, aber der hatte wirklich kaum Ruhe. Und Jesus ist immer echt früh morgens aufgestanden, ist auf irgendwelche abgefahrenen Berge gegangen, um dort Einsamkeit zu finden, um sich Zeit mit Gott zu nehmen. Und er betete. Immer wieder steht in der Bibel drin, Jesus nahm sich Zeit. Er wurde dadurch aktiv, weil er genau wusste, dass Gott seine Kraftquelle ist. Aber nicht wegen irgendeinem religiösen Gekrampfe. Ich kriege das nur hin und ich will noch mehr und ich muss jetzt mindestens 5-mal pro Tag auf den Berg. Der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen ist, die einen krampfen und die anderen suchen Gott, indem sie sich aufmachen und entspannen sich dabei. Entspannt euch. Das ist mal so eine richtige Eierschaukelpredigt. Entspannt euch, Leute. Werdet locker. Ich sag dir eins, ich hoffe, ich kriege keine Schläge hinter von meinen Ältesten, dass noch weniger Leute was in der Gemeinde tun. Ich sag dir, zwischen dir und Gott ist eine Freundschaft. Und Gott will dein Freund sein und er freut sich, wenn du dir mal Zeit für ihn nimmst. Er freut sich, wenn du mit ihm sprechen möchtest. Aber du musst nicht. Du musst nicht. Wenn du glaubst und mit dem Herzen bekennst, dann wirst du errettet werden. Du musst nicht. In einer Freundschaft ist es so, dass man sich einfach in Liebe verschenkt. Wenn ich einen guten Freund habe und hey, ich investiere richtig in die Beziehung rein, dann kann ich nichts von ihm zurückerwarten. Nicht, weil ich ihn total gern habe, muss er mich auch gern haben. Es ist ein sich einander verschenken. Und genauso verschenkt sich Gott euch so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat, aber er wartet nichts von euch zurück. Er freut sich darüber, er wünscht es sich. Aber er sagt nicht, ich habe jetzt den Jesus ans Kreuz gehauen und dementsprechend, du musst jetzt unbedingt, sonst kannst du die Sache vergessen, leck mich am Arsch. Nein, so ist das nicht. Er hat sich euch geschenkt. Und dementsprechend weg mit dem Druck. Ich gebe es zu, ich habe auch Tage, wo ich nicht bete. Ich würde zwar gerne mehr, aber hey, früher habe ich das total fertig gemacht. Ich muss ihn doch mit brennendem Herzen suchen, sonst werde ich ihn nie finden. Hey, am nächsten Tag habe ich gebetet und Gott hat sich gefreut, dass ich mit ihm gesprochen habe. So müsst ihr das sehen, nicht diese Zwangshaltung. Oftmals denken wir, dass ja, wenn mein Herz richtig brennt, wenn unser Herz richtig brennt, dann muss Gott doch irgendwie reagieren. Und dann sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir durch solche Taten, die eigentlich eine gute Haltung haben, versuchen, Gott zu irgendwelchen Aktivitäten zu bewegen. Dass er uns berührt, dass er sich uns offenbart. Und das ist irgendwie wie Geld in den Automaten reinschmeißen, unten die Zigaretten rausholen. Das ist nichts anderes, ob wir jetzt irgendwelche Yoga-Übungen machen. Und je mehr Muskelverspannung wir haben, desto erfüllter werden wir da so. Oder je mehr Rödelei wir machen, das ist nur halt was Geistliches zwischen uns und Gott. Und deshalb, Leute, weg mit diesen Aktivitäten aus diesem Motiv. Diese Aktivitäten sind gut, das sage ich gleich dazu. Hey, macht was, wo Gott euch haben will in der Gemeinde. Tut. Aber bitte nicht, um Gott irgendwie dazu zu nötigen. Hey, oh, mein Kind, ich hab dich so lieb und du machst so viel und jetzt, mehr Salbung. Das passiert nicht. Also, jetzt könnte einer sagen, hey, und was ist mit Fasten? Es gibt auch so Stellen in der Bibel, irgendwie so, ja, und dann fasst du und dann wirst du die Dämonen austreiben und hast du nicht gesehen und so. Fasten ist gut, sagen viele Leute. Das ist nicht so, ich faste und dann irgendwas passiert, sondern es ist so, dass wenn ich faste, wenn ich meine ganze Umwelt rausblende, dann mache ich den Blick für Gott frei. Wenn ich alles weglege, was mich abhält, irgendwie an Gott zu denken und nur sage, du und ich, wir beide jetzt, zack, das ist Fasten. Kein Fernseher. Vielleicht bei manchen Leuten auch kein Essen, mal einen Tag oder zwei oder drei. Das ist Fasten. Bei mir nicht. Also Leute, sucht Gott. Suche Gott. Das ist dein Vater, dein Freund, deine Kraftquelle, dein Versorger. Aber versuch nicht durch irgendwelche Taten, durch viel Beten, durch viel Lobpreis, durch Rödeln in der Gemeinde, durch was weiß ich was, Gott zu erfahren. Das bringt nichts. Du wirst anfangen zu krampfen und es passiert nichts. Gott ist der Einzige, der die Distanz zwischen dir und ihm überwinden kann. Und genau das habe ich getan. Ich habe da immer so rumgekrampft und gemacht und getan. Und dann war ich irgendwie auf dem Freakstock und ich habe mich immer total danach gesehnt, diese Momente zu haben, wo Gott einen berührt. So einmal umfallen oder breit sein im Geist. Oder zu spüren, dass Gott da ist. Oh. Eindrücke zu haben. Gott redet direkt zu dir. Bilder, Fernseh gucken, sowas in der Art. Da habe ich mich total, ich wollte das haben. Und dann war ich irgendwie im Gebetsturm und wir waren alle total durch und da war dieser Paul Strait, so ein Arzt, so ein durchgeknallter Arzt aus Amerika und Amen, er ist durchgeknallt, ja. Paul, ich hoffe, dass du bis dahin noch kein Deutsch hörst, wenn du kannst, wenn du diese Predigt hörst. Ein durchgeknallter Arzt und der sagte einfach, oh, jetzt legt euch hin, entspannt euch, relaxed und wir beten für euch, wir salben euch, wir segnen euch, dass Jesus euch richtig seinen Frieden gibt. Und ich habe mich da hingelegt. Und jetzt, oh ja, Frieden, du hast genug getan. Und jetzt, ja, oh Gott, wo bist du? Nichts. Oh Gott, mehr. Und irgendwann kam so ein Punkt, wo ich so kurz fast weggenickt wäre. Und dann stellte ich plötzlich fest, so, boah. Da passiert was in mir, was ich vorher nie registriert habe, weil ich immer auf der Suche war nach dieser einen Erlebnis, dieser spürbaren Berührung Gottes. Ich merkte einfach nur, ich bin total wach plötzlich. Also, und ich war so entspannt und so relaxed und so, es war einfach erfrischend. Sonst habe ich nichts gespürt. Es war eine ganz andere Erfahrung. Und der Unterschied war einfach der, ich habe mal ganz kurz aufgehört zu krampfen und plötzlich passierte was. Ich habe einfach mal diesen ganzen Scheiß weggetan und habe einfach gesagt, hey Gott, jetzt nicht so, wie ich es mir vorstelle, sondern mach einfach mal. Und es passierte was. Und ich weiß nicht, was du alles schon versucht hast. Ich habe wirklich alles probiert. Ich habe versucht, Lobby zu machen. Ich habe versucht, irgendwie zu beten halt, wie blöde. Ich habe sogar mal versucht, still zu sein. Wer mich kennt, weiß, dass das für ein Opfer ist. Ich habe versucht, still zu sein. Ja, in der Stille erkennst du Gott. Sei still, dass ich Gott bin. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich erstmal gebetet, oh, Schrasser. Und dann hingesetzt, halbe Stunde. Nichts. Ich war still, ich habe noch nicht mal gedacht, aber nichts, gar nichts. Zwischendurch habe ich vielleicht mal gedacht, nichts. Aber das war's dann auch. Und ich habe es mit Hüpfen und Tanzen versucht. Ich habe alles gemacht, aber irgendwie. Was hast du schon versucht, irgendwie um Gott noch mehr zu erfahren? So richtig krampfhaft. Was tut Elia? Elia geht in die Höhle. Ich meine, er läuft erstmal 40 Tage. Das ist so dieser Punkt, wo er wirklich sagt, ich will Gott erleben. Ich gehe zu einem Ort der Begegnung. Für uns ist es vielleicht einfach nur das Herz aufmachen. Und er setzt sich in diese Höhle und wartet. Ich meine, jetzt müssen wir euch mal überlegen, was für ein durchgeknallter Typ. Gerade will er sich noch umbringen, jetzt geht er 40 Tage und Nächte, setzt sich in die Höhle und wartet. Warum gerade in dieser Höhle? Er wartet halt. Die ganze Nacht. Und er wartet. Und er versucht nichts durch Taten irgendwie Gott herbeizuholen. Und macht und tut und hasse nicht gesehen. Vielleicht noch ein kleines Brandopfer irgendwie von einem Vieh, was da rumläuft. Nein, nichts. Er wird entspannt. Und ein gutes Bild. Aber es hat doch gewisse Parallelen. Das ist wie mit der Eisenbahn. Ihr wollt jetzt irgendwo auf eine coole Fete, einen coolen Kongress, irgendwas, was euch Spaß macht, mit der Bahn hinfahren. Eure Aktion ist, ihr geht erstmal zur Bahnstation, ne? Ihr holt euch ein Ticket. Bekundet damit, dass ihr unbedingt mit dieser Bahn fahren wollt. Und was tut ihr dann? Ihr wartet. Was könnt ihr sonst noch tun? Vielleicht drauf zugehen. Ja, ich gehe dir mal entgegen. Pff, weiß ich nicht. Ihr wartet einfach. Und so ist das auch mit Gott. Gott und die Deutsche Bahn haben gemeinsam, dass sie, weil man lange auf sie warten kann. Manchmal. Und hey, manchmal auf die Deutsche Bahn länger als auf Gott, das muss ich gleich dazu sagen. Brenne für Gott. Warte sehnsüchtig auf ihn, mit so einem brennenden Herzen. Warte. Und Elia wartet auch. Und dann kam dieser Hammer mit diesem Feuer und dem Wind und dem Erdbeben und dem leisen Sauseln, Säuseln. Und den Punkt nenne ich einfach mal, lass dich von Gott überraschen. Wenn wir versuchen, Gott zu erfahren, wie stellen wir uns das vor? Wir sollen Gott von ganzem Herzen suchen. Was erwarten wir zu finden? Was erwartest du zu finden? Hast du da ein Bild von? Bei mir war es dieses Breitsein und Purzeln. Berührung Gottes gleich. Das war meine Überlegung. Woran machst du fest, dass Gott nah bei dir ist? Wie definierst du das? Woran kannst du sagen, ah ja, Gott ist da? Bei dieser Bibelstelle, dieses Wirken Gottes durch Wind, durch Erdbeben, durch Feuer, sind so typische Aktionen bei Elias Handeln gewesen. Das waren so Sachen, wie er immer wieder erlebt hat, dass Gott gewirkt hat. Und das Durchgeknallte ist, er sitzt jetzt da und erstmal kommt dieser tierische Tornado draußen vorbei und der halbe Berg auseinander. Und wenn ich Elia gewesen wäre, wäre ich sofort rausgerannt. Klar, ist doch Gott, habe ich doch immer schon so erlebt. Er bleibt sitzen. Und dann dieses krasse Erdbeben, immer noch nicht. Und dann das Feuer. Elia merkt, hey, es geht vorher. Gott ist nicht drin. Und durch dieses leise Säuseln, übrigens, im Hebräischen heißt das sogar, habe ich durch Zufall gelesen, ein Klang, der sanfte Klang der sanften Stille. Säuseln, abgefahren wohl. Also sanfte Stille. Nicht viel. Nicht so Feuer, Erdbeben, oh, hast du nicht gesehen. Und Elia geht raus, er merkt, Gott ist da drin. Abgefahrene Nummer, oder nicht? Und was ich daraus gesehen habe, ist, hey, wenn du bei 1000 anderen Leuten siehst, dass die total Knülle sind, wenn du um dich rum tausende Fallen siehst oder strahlen oder leuchten, verklärt sein, was weiß ich was, Durchfall kriegen, ich weiß es nicht, wie sich Gott bei manchen Menschen offenbart, ich habe noch nie von Durchfall gehört. Und hey, dann mach das nicht darauf fest, dass es bei dir auch so ist. Mach das nicht darauf fest, dass es bei dir auch so ist. Lass Gott die Art der Begegnung sich aussuchen. Lass ihn sich aussuchen, wie das auszusehen hat. Und eng ihn nicht ein. Wenn du sagst, ich weiß, dass Gott mich berührt, wenn ich ihn spüre und meinen Kreislauf und hasse nicht gesehen, dann hat Gott ja kaum noch andere Möglichkeiten, dich zu berühren, sodass du es merkst. Eng ihn nicht ein. Schreib ihm nicht vor, wie er dich berühren soll. Du verkleinerst deinen Horizont echt damit. Und er berührt dich trotzdem, aber du denkst immer, Gott hat mich nicht berührt, und frustrierst. Lass dich lieber fallen, mach dein Herz auf und entspann dich und lass Gott einfach mal machen. Und das Durchgeknallte ist, was ich erfahren musste in diesen letzten Wochen, Gott spürt man nicht immer. Und er ist mir trotzdem genauso nah. Es gibt keinen Moment, wo Gott mir nur ein kleines bisschen, wo Gott dir nur ein kleines bisschen ferner ist, als jetzt oder als in dem Moment, wo du so richtig spürst, dass er da ist. Er ist immer ganz nah bei dir. Es gibt da keine verschiedenen Entfernungen sozusagen. Und wenn man dann da rumkrampft und man hält nichts anderes für richtig, hey, Gott entscheidet, wann du purzelst. Gott entscheidet, wie sich deine Berührung, also seine Berührung anfühlen. Und ja gut, bei mir, ich glaube, ist es so gewesen, dass ich mir immer gedacht habe, hey, ich brauche so einen Beweis für seine Nähe. Wäre doch schön, wenn ich Gott spüren könnte, dann hätte ich mal einen Beweis, da in diesem Moment hat Gott mich richtig heftig berührt. Das war unterbewusst, das ist mir klar geworden. Vielleicht ist es bei dir auch so. Hast du ein Problem damit zu glauben, dass Gott dir persönlich wirklich immer total nah ist, super nah, so nah, wie du nicht an deinem Herz dran bist? Und dann versucht man, so einen Beweis zu finden. Dann versucht man irgendwie zu merken, so, hey, ja, ich will einen irgendwie so irgendwas, was ich mit nach Hause nehmen kann. Irgendwie, ja, ich hab, ah, da ist Gott. Irgendwas, weiß ich nicht. Und das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich spreche dir zu, ich sag dir wirklich, glaub's mir, Gott ist dir immer nah, ob du es spürst oder nicht. Und es ist auch nicht immer dran, dass du ihn spürst. Wenn du einen Partner hast, eine Frau, einen Mann, je nachdem, was du gerade bist, also das andere dann halt, dann könnt ihr noch so verliebt sein, aber es ist nicht immer dran, sich zärtlich irgendwie so Manchmal gibt es Momente, wo man einfach nebeneinander sitzt und darüber überlegt, was man einkauft. Und das macht man nicht gerade im Bett. Ich glaube, das wäre auch ziemlich abtörend im Bett. Oh, ich muss doch 3 Eier kaufen, okay. Und bring noch Milch mit. Ich brauch noch Haushaltsgeld. Spätestens da wäre es für einen Mann vorbei. Entschuldigung. Es ist nicht immer Zeit, Gott so richtig heftig zu spüren. Aber ich verspreche dir, Gott ist dir immer nah. Und wenn du sagst, hey Gott, bitte komm und berühre mich, verändere mein Herz, auch wenn du nichts spürst, wenn du sagst, Gott, bitte verändere mein Herz, dann tut er das. Das verspreche ich dir. Und deshalb, lass Gott die Art der Begegnung sich aussuchen. Eng ihn nicht ein. Fazit, brennendes Herz, wichtig. Suche Gott, mach dich auf. Sag, hey Gott, ich will dich erleben. Dieses sich aufmachen. Dann aber auch warten darauf, dass er reagiert, weil nur er kann die Distanz zwischen euch überwinden. Nur er kann an das Herz von dir ran. Und lass dich überraschen, wie das passiert. Und versuch einfach mal diese ganzen Bilder, die du hast, diese ganzen Ideen, wie das passieren könnte, beiseite zu tun und sei mal irgendwie offen. Und so wie ich durch dieses relaxed am Boden liegen erlebt habe, dass Gott da war und ich war total überrascht. Hey, Gott kann mich so berühren, irgendwie, ich spüre nichts, aber ich bin so, oh, ich bin da rumgelaufen, wie auf Valium, so, oh, total ruhig. Alle anderen hektisch, Ferry, so, smooth. Und es war echt total schön. Ich hätte das vorher nie erkannt, irgendwie, dass das Gott war. Ich dachte, oh mein Gott, bin ich müde oder so. Aber ich war ja nicht müde. Auch im Habakuk 2, Vers 1 habe ich einen total schönen Satz gefunden. Und den möchte ich so abschließend einfach nochmal hinwerfen. Der zeigt nämlich genau das Gleiche. Damit ihr nicht sagt, ich hätte nur eine Stelle rausgepickt und das gäbe es sonst in der Bibel nicht. Habakuk, Prophet, sagt Folgendes: Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Habakuk hat Gott gesagt, hey, das und das und das ist scheiße, sag was dazu. Und was macht er? Er stellt sich auf seinen Turm und sieht und wartet darauf, dass Gott irgendwas sagt. Er ist sich total sicher, dass Gott was sagen wird, aber er macht es nicht in einen Riesentanz, er wartet darauf. Und so, was Gott Berührungen angeht, was dieses Erleben Gottes, diese Offenbarung angeht, macht euer Herz offen, aber versucht ihn nicht durch irgendwelche krampfhaften Eigeninitiative irgendwie, das bringt nichts. Macht euch einfach offen. Amen. Ich möchte noch kurz beten und dann kommen unsere sanften Lobpreise. Wir werden euch in die Säuseln des